Der Mann ist eine absolute Wurst, der ist so dumm, der guckt selbst von der Glastür durchs Schlüsselloch. Aber das ist egal, weil der soll ja auch nichts anderes machen.
Hi, Dilliho, liebe Leute da draußen, wir sind's wieder, Steven Spoilberg,
nicht,
euer liebster Film- und Serien-Podcast. Mo, du bist jetzt ruhig, ich sollte hier die Einleitung machen, du bist jetzt nicht dran. Ruhe, pst. www.pst.com.org gibt's ja wohl nicht.
Ringe.
Da will ich hier einmal...
Aber wenn du so komisch einsteigst, die, Dietmar, dann denken doch alle, wir sind bekloppt.
Ja, aber das
ich
wissen...
Ich glaube, Berg ist jetzt schon enttäuscht, wenn er das hört.
Das wissen die Leute seit, ne, in unserer Besetzung hier, seit 100 regulären Folgen, dass wir nicht ganz dicht sind. Das ist doch nichts Neues. Deswegen schalten
ja,
die ein,
wir sollten schon nochmal immer wieder auch darauf hinweisen, dass wir deutlich mehr als 100 Folgen haben. Sonst werden wir zudem auch noch milde belächelt.
Okay, pass auf.
Pass auf.
Herzlich willkommen... Liebe Damen und Herren, liebe Diverse, ich begrüße Sie zu dieser sehr exklusiven Folge Steven Spoilberg, der beste Film- und Serienpodcast südlich des Nils. Wir sind heute in einer... Wir sind heute.
Also es kommt drauf an, wie man die Welt, ja, wie man den Globus dreht. Das ist ja eigentlich immer alles wichtig.
Wie man ihn dreht, ja. Und wenn man nur lang genug südlich geht, kommt man auf jeden Fall bei uns an. In diesem Sinne begrüße ich auf jeden Fall erstmal zu dieser Folge Sandro. Hallo, lieber Sandro.
Hallo, ich starte mit Steven ein Glamrock-Projekt, nur zur Info.
Ja, genau, und wir heißen Stendro and the Rosslers.
Was für dir?
Ja, Mo, jetzt hast du es gehört.
Jetzt ist es raus.
Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Gibt es denn dann hier vielleicht auch schon die ersten Demos zu hören von eurer Glamrock-Band?
Wir haben gestern miteinander gesprochen und uns da so ein bisschen abgekaspert. Und ich habe mich gestern, beziehungsweise heute früh, direkt rangesetzt und mal was probiert. Da ist mir aufgefallen, dass ich 80s Rock zwar ziemlich geil finde, aber da überhaupt gar keine Songwriting-Erfahrung habe. Also es wird ein bisschen dauern, bis du was Vernünftiges bekommst.
Okay. Mein erster, Kiss mit Breakdowns.
Ja,
super.
Mein erster Versuch ist so lala, glaube ich. Mal gucken. Wenn ich was richtig Cooles habe, so die erste richtige Idee, die Flitsch, die werde ich dir dann auf jeden Fall pitchen und dann läuft das schon, bin ich mir sicher. Und cool. Mo ist dann auf jeden Fall immer, Mo ist Testhörer, der muss dann da durch.
Oh.
Ich warte ja noch auf das Postpunk-Projekt von Mo, aber...
Ja, da wirst du noch eine Weile drauf warten müssen, fürchte ich, weil ich habe zwar viele Ideen im Kopf, aber ich kann kein einziges Instrument spielen und mit dem Music Maker komme ich nicht weit.
Ich schenke dir so ein Casio-Keyboard.
Ja, ich habe hier, Freunde, ich habe hier ein Original-Keyboard aus den 80ern, mit dem Trio damals ihre Da-Da-Da-Melodie gemacht haben. Das habe ich mir mal gekauft auf dem Flohmarkt. Also was das angeht, bin ich gesetzt. Und viel mehr braucht's ja nicht. Da sind ja fertige Beats drin und gut ist, oder?
Ja, und also ich kann mir das... Ja.
Weißt du, also, kein Diss gegen dein Alter könnte so krass dein Alter widerspiegeln wie dieser Satz gerade. Ich habe mir das Keyboard von Trio mit dem Da-Da-Da komponiert haben gekauft.
Wo du das gerade sagst, muss ich euch eine traurige Geschichte erzählen. Ganz spontan. Berg muss halt durch. Berg muss da durch, dass wir hier schon x Minuten reden und noch nicht über einen Film. Aber egal. Ich hatte kürzlich was bei eBay Kleinanzeigen und das lief auch sehr erfolgreich und da kam dann ein junges Paar oder gar nicht so jung sind die gar nicht, aber es kam ein Paar und die beiden hatten heimlich eine Wette laufen, wie alt ich wohl bin. Oh. Und irgendwann hat sie dann gefragt, sag mal, darf ich fragen, wie alt du bist? Ich sag, ja, klar. Und sie sagt, warte, guckt mich an und sagt 52. Und ich so, was? Und er guckt schon so komisch. Ja, die hat da so ein Ding. Die hat anhand eines Wortes in dem eBay-Chat, den wir da hatten, hat die gesagt, der ist mindestens 52.
Und jetzt
soll ich das Wort, Achtung.
Jetzt sollen wir raten, welches Wort du gesagt hast?
Versuch's gerne mal, ja?
Scheiße.
Mo hat gesagt, das ist nicht der Artikel von Ehedem.
nee, das könnte ich ja nachvollziehen. Nee, ich habe einfach das Wort Dufte benutzt, was ich gerne benutze.
Das hat richtig Shady Daddy Vibes, ja?
Dufte?
Ja, mhm. Dufte. Und daran hat sie gesagt, also der ist mindestens das und hat natürlich dann die Wette auch gewonnen, weil sie ja spot on war.
Dufte,
aber
Dufte.
Ich benutze das Wort sehr gerne und ich benutze es auch oft und ich lasse mir das auch überhaupt nicht madig machen. Ja, aber fasziniert, dass man das anhand eines Wortes kann. Ehedem, würde ich ja auch selber nicht benutzen. Das ist viel zu kompliziert, Sandro.
Aber wenn ihr diesen Podcast Dufte findet, ja, dann bewertet ihn mit 5 Sternen oder lasst es einfach bleiben. Ich wollte es mal wieder gesagt haben, weil wir wollten es ja eigentlich bei jeder Folge machen.
Wenn ihr uns anderweitig noch unterstützen wollt, die Folgen findet ihr auch oft immer noch auf YouTube. Da haben wir auch allerhand Klicks zum Teil. Deswegen, das ist auch nice, wenn ihr da hingeht, könnt ihr auch einen Kommentar schreiben. Oder kommt auf den Discord-Server oder / bitte, bitte folgt uns auf Instagram. Da sind wir als Crew. Der Einzige, der da nie redet, ist Steven. Ist nicht das Schlechteste.
Sag ich auch immer.
Also das sind alles unsere Möglichkeiten. Demnächst machen wir dann noch einen Shop auf und verkaufen unsere getragene Unterwäsche. Wobei, man muss ja sagen, der Steven, der Donald Duckt's ja heute. Also der ist oben mit Hemd und unten ohne Hose, wie er vorhin gezeigt hat. Deswegen mit Schlüpper getragen und verkaufen ist da ja gar nicht drin.
Na, dann sitze ich hier halt mal als Freischwinger, das geht auch.
Alles, ja, Leute, wir sollten schnell in die Filmbesprechung reingehen.
Meine Güte. Also, Steven, manchmal weiß ich auch nicht, was mit dir nicht stimmt. Wir haben eine wilde Folge, bei der wir uns nicht einig sind, wie wir die Reihenfolge angehen. Deswegen, wenn wir heute ein bisschen mehr haspeln, liegt das daran, dass der alte fromme Berg nicht da ist, der uns immer an die Hand nimmt. Wir alle haben eine Kordel an seinem Reißverschluss gebunden, deswegen verlaufen wir uns nie, aber heute ist die Kordel halt ins Nichts gegangen. Wir werden uns verlaufen, da müsst ihr halt durch. Wir wollen hier auch mal ein bisschen Spaß haben.
Ja, und wann geht das besser als zu dem Zeitpunkt, wenn der Berg nicht da ist? Also da können wir hier richtig Remi-Demi und freidrehen und also das wird richtig, richtig spaßig. Und du hast ja gesagt, wir starten jetzt erstmal locker flockig so ein bisschen rein und ich habe hier ein bisschen kryptisch reingeschrieben, kurzes Update zu einer wichtigen Thematik. Ich wollte einfach nur noch mal kundgeben, dass ich aus meinem, ich weiß gar nicht, wie lange das noch läuft, aus meinem Mubi-Probe-Abo nach wie vor noch nicht einen einzigen Film geschaut habe.
Oh Mann, ey.
Alter, du bist ein richtiger Kunstbanause.
Aber läuft denn das Abo noch, ja?
Keine Nachricht und keine Abbuchung. Also von daher glaube ich bin immer noch in den 3 Monaten drin, aber so langsam, also ich habe das Gefühl, ich habe das dieses Probeabo schon 3 Jahre, aber irgendwann müsste das jetzt auch auslaufen.
Irgendwann kostet es Geld. Ja. Und vielleicht guckst du dann was.
Das wäre dann wahrscheinlich der Zeitpunkt, an dem ich sage, wenn ich jetzt für 1 Monat dann bezahle, dann lege ich los, sag ich dir.
Dann jeden Tag einen Film und dann hast du 30 Filme parat für die nächsten Folgen. Da bist du fürs nächste Jahr bist du im Grunde gesetzt. Gut, das sind halt alles ältere Filme, aber das macht nichts, wir nehmen dich trotzdem mit.
Also, mal gucken, was passiert. Ich bin wirklich gespannt. Und vor allem,
das Update von dir war jetzt wirklich, dass du keinen Film geguckt hast?
Das war mein wichtiges Update.
Das ist ja der Knaller. Zu einer wichtigen Thematik vor allem. Ne? Wichtig für die Leute, die immer noch denken, wir werden ein Patreon bauen, damit Steven Filme gucken kann.
Kurzes Update, ich habe nichts geguckt.
Ja, also.
Souverän.
Ja, ich kann auch ein kurzes Update geben, beziehungsweise ich wollte kurz ein bisschen was erzählen, denn wir haben ja alle, als es angefangen hat zu laufen, und jetzt reden wir tatsächlich mal über was, und zwar Prime Video, LOL, LOL. Wir erinnern uns daran, wir haben alle die meisten Staffeln nämlich mal angesehen. Die wurden mit Zeiten, der Sandro schüttelt, zu Recht den Kopf. Die ersten 2 würde ich dir noch angedeihen, die anderen werden immer schlechter. Aber was jetzt plötzlich passiert ist, schwuppdiwupps, nichts ahnend, gehe ich auf Prime Video und sehe, dass LOL UK da ist. Die erste Staffel von LOL UK. Ich bin ja großer Freund vom Englischen. Ich bin großer Freund von englischen Comedians. Und da habe ich gleich meinem Freund Steven geschrieben. Hallo, hier ist die halbe Besetzung, die auch schon bei Taskmaster immer zu Gast ist. Mit Harriet Kemsley, Lou Sanders, Bob Mortimer, Richard Ayoda, Jimmy Carr. Also, falls ihr des Englischen mächtig seid, falls ihr mal wieder über LOL lachen wollt, dann schaut euch die an. Die ist wirklich gelungen, hat viel Spaß gemacht. Und wenn ihr Taskmaster-Fans seid, so wie Steven und ich, dann macht ihr hier nichts falsch. Alleine wegen Bob Mortimer ist es halt einfach ein Heidenspaß zu gucken. Und dann habe ich noch was Kleines mitgebracht. Da musste ich erstmal den Röps-Vibe unterdrücken, den leichten Brechreiz, den ich gekriegt habe. Eine Doku, die ihr in der ARD im Mediathek findet, die über Finn Kliman geht. Finn Kliman kennt ihr alle vielleicht noch, war ja mal ein sehr bekannter YouTuber, der dann von dem argbösen Jan Böhmermann im Mai 2022 irgendwie aufgrund eines Maskenskandals ja quasi in die Bedeutungslosigkeit buxiert wurde. Und dann schrieb die ARD, wir geben dem Mann mal Raum, um zu zeigen, was er jetzt macht, um vielleicht auch Reue zu zeigen, vielleicht gelingt es ihm ja, Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen. Und deswegen haben sie ihm eine ganze Stunde gewidmet. Und ratet mal, was in der Stunde nicht passiert. Ah, genau das. Es gibt keine Reue, es gibt kein gar nichts. Das Ganze entpuppt sich dann irgendwie doch eigentlich nur als eine Stunde Werbung für die neue Platte und für die neue Ausstellung, die er macht. Er hat ein paar witzige Ideen für eine Ausstellung. Trotzdem sage ich, bleibe ich dabei, seine Kunst, seine Bilder sind eher Deko-Art, aber das ist auch fein, weil wer die Musik hört, der mag auch Deko-Art. Mehr ist es leider nicht, zu keiner Zeit, also seine, es gibt kaum konstruktive Auseinandersetzung mit den Vorwürfen, es wird ihm sehr viel Raum gegeben, dass er halt die meiste Zeit sagt, ich brauche den Zuspruch von anderen Leuten und auch wenn mir das nicht gut tut, was dabei rauskommt, beziehungsweise das, sein ganzes Umfeld scheint ihm zu sagen, bleib doch einfach weg, dann geht's dir besser, aber das kann er halt irgendwie nicht und das ist im Grunde die Doku. Also wer ihn seit 22, wer ihn vorher mochte, der wird ihn jetzt auch mögen, weil die Musik ist 1A exakt genau dasselbe. Wer ihn seitdem oder davor auch noch nicht mochte, da wird sich jetzt auch nichts tun. Er tut halt in dieser Doku nichts, meiner Meinung nach, was den Charakter irgendwie stark wirken lässt, sondern eher so, ja, er versucht den Leuten hinterherzulaufen, die ihn mal gemocht haben, denn davon gibt's immer noch einige und alle anderen, so wie ich jetzt, wir kommen auch nicht mehr zurück. So, das wollte ich nur mal erzählen, weil es dafür, oder dafür muss auch mal Raum sein, weil das war auch in den sozialen Medien relativ hoch angesiedelt mit ziemlich viel Mecker-Kommentaren unter der ARD. Die arme ARD musste da hart einstecken. Vor allem haben sie sich die ersten Male immer noch tatsächlich verteidigt von wegen, ja, die Geschichte auch mal von der zweiten Seite zeigen lassen. Ja, das wäre fein, wenn es neue Belege oder Widerlege gibt. Und auch wenn er quasi per Gericht nicht verurteilt wurde, ergo nicht schuldig ist, bleibt doch irgendwie so ein bitterer Geschmack und dann ist das alles vielleicht nicht so ganz geil. So, das wollte ich kurz mal rauspupsen. Mehr muss ich hier auch gar nicht sagen.
Ja, Mo, was hast du erwartet? Ja. Ich weiß nicht, Finn Klimawandel oder also das
ja. Da, ja, sehr gut. Da, nee,
oh, ja, Hunter gedroppt.
Sehr gut. Ich weiß es nicht.
Er ist ein Klimawandel-Leugner.
Ich mag ihn jetzt noch genauso wenig wie vorher und denke mir halt einfach nur, du Schinkenwurstgesicht, bleib doch einfach weg. Aber gut, anderes Thema.
Ich finde vor allem schon am allerschlimmsten den deutschen Beititel, ich hoffe, ihr vermisst mich. Also da kriege ich halt schon Brechdurchfall. Also, wie kann man denn eine Doku von jemandem, der sich wirklich so in die Scheiße geritten hat, als Redemption-Möglichkeit so nennen? Also
das ist tatsächlich auch so, am Anfang ist das noch so, da geht er mit seiner Mutter schwimmen. Das haben sie sich vorgenommen, dass sie das jeden Tag machen, ein Jahr lang. Und dann gefällt ihm irgendwie nicht, was die Journalistin da fragt oder sagt oder wie sie das interpretiert. Und dann sagt er, hey, ganz kurz, ich will aber nicht, dass das hier so ein Larifari-Schwülzi-Dülzi-Ding wird, wo alle mich bemitleiden. Okay, und dann nennt ihr das Ding halt, ich hoffe, ihr also es passt halt nicht. Seine Mutter sagt auch gleich, ja, mir passt gerade nicht, was du sagst. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen unterstreichen von wegen, ja, der hätte vielleicht gerne eine andere Doku gehabt, aber am Ende entscheiden wir als die große ARD. Trotzdem ist das für mich halt, von den 60 Minuten sind mindestens 48 reine Werbung. Und ja, das finde ich dann,
das finde ich gut, dass wir dafür zahlen, finde ich gut. Mhm.
Ja, das war auch einer der Kommentare und wir müssen ja auch sagen, wir haben ja schon ein, zwei Sachen aus der ARD-Mediathek tatsächlich gelobt. Die wissen auch ihr Geld mit dem Geld zu haushalten und manchmal gute Sachen zu machen. Vielleicht muss man sowas auch mal hinnehmen. Im Musik-Doku-Bereich habe ich jetzt ein paar gesehen aus der Schmiede und das ist alles nicht so richtig dufte.
Da hat das gesagt, der alte Sack.
Okay. Weiß nicht, was das heißen soll. So, jetzt haben wir das abgearbeitet. Ich habe keine Ahnung mehr über die Reihenfolge. Ich glaube,
ich springe jetzt rein. Weil ich einfach mal vorhab, also meine Filme, die ich heute mitgebracht habe, es sind nicht viele, aber die werden chronologisch gesehen immer schlechter und wir starten mit. Und wirklich, das Ganze, das Feld von gut zu scheiße wird richtig ausgedehnt hier. Wir starten mit einem absoluten Kracher. Da erzähle ich auch niemandem was Neues. Ich bin late to the party, weil ich letzte Woche nicht konnte. Sinners. Bei uns Blood and Sinners genannt, ist ja wohl mal der absolute Überhit. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass das halt endlich mal wieder ein Originalfilm ist, der also nicht auf einer Vorlage, einem Franchise oder eine Fortsetzung oder irgendwas basiert, sondern einfach Ryan Cooglers From Dusk Till Dawn ist, den er sich da einfach mal erkauft hat mit ein paar Marvel-Filmen, Kritiker-bedachten und hervorragendem Creed, den er gemacht hat. Nicht zu vergessen, sein wunderbarer Fruitvale Station. Er hat seinen Kumpel Michael B. Jordan natürlich gleich mitgenommen, einen der schönsten und besten Schauspieler der Welt. Ich habe einen Crush auf den Typen. Hier gibt es den sogar ganze zweimal, den Typen, weil er Zwillinge spielt. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich habe leider niemanden hier dabei, der mit mir mitreden kann. Ich war am Eröffnungstag mit meiner reizenden Sofa-Begleitung im Kino und wir haben den besten Musikfilm seit langem erlebt. Das habe ich nicht kommen sehen. Und darüber hinaus war es sehr schön. Ich habe dieses Companion-Spiel gespielt. Sie wusste nämlich nicht, dass es um Vampire geht. So wie ich nicht wusste, was in Companion hieß, der Film, Steven, ne? Den wir zusammen geguckt haben. Da wusstest du ja den Twist, ich wusste nicht, um was es geht, genau. Und das war auch sehr schön zu beobachten, wie der Film dann bei jemandem wirkt, der sich von dem Marketing halt noch nicht alles spoilern lassen. Hier hören ja nur filmaffine Leute zu, deswegen habe ich es einfach vorweggenommen. Die Welt, in der Ryan Coogler Blood and Sinners inszeniert, ist auf den ersten Blick eine, die man halt auch kennt aus Filmen und Serien, die sehr interessant ist. Geschichte ist von ihm selbst ausgedacht, spielt in Mississippi in den 30er Jahren, so mitten in der großen Depression zwischen diesen Baumwollplantagen, die man kennt, in Zeiten, in denen die Segregation ihr Unwesen treibt, beziehungsweise der Ku Klux Klan auch. Das wird alles so ein bisschen gezeigt. Wir wissen, wo das Ganze verortet ist in den Südstaaten. Und zu Beginn gibt es einen Prolog, der eigentlich schon vorwegnimmt, was dann später auf uns zukommt, aber noch nicht so viel verrät. Da rennt ein junger schwarzer Mann, verstört, blutverschmiert, nur mit den Überresten einer Gitarre unterm Arm in einen Gottesdienst rein, von seinem Vater, der Priester ist. Wir erfahren sozusagen rückwirkend, was passierte den Tag oder den Abend davor. Im Zentrum des Films stehen die Zwillinge Smoke und Stack, beide von Michael B. Jordan gespielt. Die kann man auch am Anfang nur deswegen auseinanderhalten, weil der eine einen roten und der andere einen blauen Hut auf hat. Deswegen habe ich mich, ich mochte das tatsächlich, es gibt ja, du hast ja heute auch noch einen Film mit Mo mit einer Doppelrolle. Und meistens ist es ja auch so wie in Legend hier mit Tom Hardy, dass einer spielt der Schauspieler meistens relativ normal, wie er auch üblicherweise Rollen porträtiert. Und der andere ist immer total abgedreht. Und hier ist es aber nicht so. Die sind beide relativ einig. Der eine ist ein bisschen mehr shady, so ein bisschen, hat es ein bisschen gangstermäßiger noch hinter den Ohren. Der andere ist eher der Good Guy, der Good Cop, Bad Cop Effekt. Aber insgesamt macht das am Ende des Films schon Sinn, warum man hier zwei Figuren hat, wie ihr euch vorstellen könnt. Und die waren beide so ein bisschen in der Al Capone-Mafia unterwegs in Chicago und sind nun zurück, haben viel Geld einstecken und große Pläne. Sie wollen nämlich eine alte Scheune mit einem Truck voll geschmuggeltem Alkohol von der Prohibition sozusagen und jeder Menge Musikern und Caterern und was auch immer umwandeln in einen Nachtclub und der schwarzen Community sozusagen dort einen Spot geben. Und dieser eingangs erwähnte Mann, junge Kerl, den ich meinte, der da in die Kirche gerannt war, der ist sozusagen ihr Cousin Sammy. Der wird von Miles Kelton gespielt, der ist wirklich Musiker und der ist ein Goldstück. Das ist der beste Schauspieler in diesem Film. Weil er eben auch sehr, sehr viel, also wenn der anfängt zu singen, Leute, dieser Soundtrack, also viele Songs sind von ihm gespielt und es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich ein Blues-Feuerwerk. Und wenn der anfängt zu zu singen, ist es wirklich Kinomagie und er ist eigentlich auch der Protagonist des Films. So, die nehmen sich den ein bisschen unter seine Fittige und dann kommen noch ein paar Figuren hinzu, die sie von früher her kennen. Wie gesagt, muss ich jetzt nicht alle erwähnen. Auf jeden Fall sind die dann alle da und feiern eine unglaubliche Party in dieser Scheune, in diesem neuen Nachtclub. Und wie gesagt, die Handlung überstreckt sich über einen Tag und eine Nacht. Das ist am Anfang so Getting the Band Together Feeling. Die beiden Brüder trennen sich, holen sich alte Bekannte und Weggefährten hinzu und dann kombiniert das alles in einer riesen Party. Und die ist nicht einfach nur so eine Party, sondern da wird im Prinzip in einer Plansequenz eine der besten Szenen, die ich seit langem im Kino in diesem Plansequenz Feld gesehen habe, wird einfach die komplette schwarze Musikhistorie aufgerollt. Das ist zugegebenermaßen, wenn man das sieht, am Anfang sehr irritierend. Das ist so 5 Sekunden dachte ich, oh, das ist ein bisschen cringe, das hat das ein bisschen übertrieben. Und je länger die geht, es ist wie so ein eigenes Musikvideo, was sich dann einfach mitten in diesem Film verbirgt. Und das ist, hört einfach nicht auf, geil zu sein. Und also der Film hat auch durchaus so ein paar surreale Sequenzen. Und dann, kommen natürlich die Vampire. Und wie geil das inszeniert ist. Auch da wird viel mit Musik gearbeitet. Jack O'Connell spielt Remick, den Hauptvampir. Der ist richtig feierlich diabolisch. Und die kommen dann halt auch so mit so alten Country-Songs um die Ecke. Also es wird auch ein musikalisches Gefecht sozusagen hier ausgetragen. Es ist auch noch hier Hayley Steinfeld ist mit dabei. Die spielt eine ziemlich geile Rolle, weil sie auch so ein bisschen zwischen den Parteien steht, sage ich jetzt mal, ohne dann zu viel drauf einzugehen. Die Kamera ist der Wahnsinn. Es ist kein wirklich spannender Film, weil man weiß eigentlich die ganze Zeit, worauf das hinausläuft. Das ist also im Prinzip, wer jetzt da reingeht und sagt, ich will einen Horrorfilm erleben, der ist fehl am Platz. Aber es ist halt ein Genrefeuerwerk. Der ist halt Musikfilm, Black Cinema, Black Exploitation Film. Es ist ein Exploitation-Vampir-Horrorfilm und der geht aber auch dann aufs Ganze. Also das wird richtig matschig. Und also was dir gefallen wird, Mo, es ist ein bisschen platt, wie mit Vampir-Regeln und sowas umgegangen wird. Ne? Du darfst hier nicht rein und was auch immer. Aber ich habe mir dann so gedacht, als das lief, wann habe ich das letzte Mal so zelebriert gesehen? Das war richtig schön, das eigentlich auch mal wieder, also es hat irgendwie da reingepasst, weißt du, in diese Art von Film. Und deswegen hat es mir sehr gut gefallen. Es war sehr, hat das Rad überhaupt nicht neu erfunden. Der Film würde funktionieren, wenn man den ganzen Aspekt rauslassen würde mit dem Vampiren und da einfach eine Klux-Klan-Bande hinschicken würde. Aber das ist halt das, was das Ding zu einem Kultfilm machen wird. Und das sagen ja auch, also ich meine, der hat auf Rotten Tomatoes 98% Kritiker und 97% Publikumscore. Diese Annäherung ist schon beachtlich. Und der hat jetzt in der zweiten Woche einen Drop von nur 6% gehabt. Der hat seine 90 Millionen also schon lange wieder auch im Boxoffice ein. Ich glaube, der steht jetzt so bei 170 Millionen oder so. Weltweit kommen da natürlich auch noch ein paar Sachen drauf. Und ich finde das richtig cool, dass wir hier dabei zugucken können, wie ein Kultfilm entsteht. Der wird nicht jedem taugen. Das ist auch kein perfektes Drehbuch oder sonst was. Die Charaktere, die sind alle ein bisschen oberflächlich oder so. Aber das Schöne ist, du weißt genau, was Ryan Coogler hier machen will. Der will einfach einen dreckigen Genre-Kultfilm machen. Und das ist er im Prinzip jetzt schon, weil er einfach durch die Bank weg gefeiert wird. Und wenn so ein Film 90 Millionen kriegt und erfolgreich ist, dann glaube ich, und als Originalstoff, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Deswegen gebe ich da nochmal einen Extrapunkt für diese künstlerische Vision einfach obendrauf. Also mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Wenn ihr das noch irgendwie schaffen könnt, den im Kino zu sehen, macht es, weil das ist einfach auch der einzige IMAX-Film dieses Jahr. Der wurde auch mit der Hilfe von Christopher Nolan sozusagen, also der Film hat auch ganz oft Wechsel von dem Aspect Ratio. Das merkt man erst so nach einer Weile. Plötzlich ist er fast 4:3, plötzlich ist es ganz weit. Und also der spielt auch inszenatorisch mit sehr, sehr vielen Sachen. Also es ist ein unglaublich schöner Film. Das Filmkorn knallt dir alles weg. Und wie gesagt, dieser Soundtrack läuft einfach bei mir seit 2 Wochen. Ist ein Brett. Ist einer der Filme des Jahres für mich.
Ich will ihn unbedingt sehen. Gar keine Frage. Ein IMAX habe ich erstmal schon mal gar nicht bei mir in der Nähe. Ich muss 50 Kilometer fahren, um den zu sehen. Und dann läuft er halt um 22.15 Uhr. Das ist eine harte Nummer. Also da liegt nicht nur der Steven schon im Bettchen, sondern meine Sofabegleitung auch. Und die denkt dann nachher, ich fahre noch woanders hin vielleicht. Also ja. Ich will ihn gerne im Kino sehen, weil ich halt oft jetzt gelesen habe mit dem, dass er eben mit dem Aspect Ratio da spielt und solche Sachen. Das macht dann immer Sinn, das auf einer Leinwand zu gucken. Ja, also gib mir noch ein bisschen, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Und wenn der so gut ist, ich meine, wir sind jetzt im April, wir müssen ja auch sammeln für unsere Jahresabrechnung. Also vielleicht reden wir da dann nochmal ausführlicher drüber.
Ja.
Ja, Mensch. Dann komm, ich mach gleich meinen Zwillingsfilm hinterher. Weil über den werden wir am Ende des Jahres wahrscheinlich nicht reden. Also ganz sicher nicht. Es sei denn, jemand anders guckt den noch und tut ihn auf die Pfui-Liste. So schlimm fand ich ihn nicht. Ich rede über The Altonites, ein Film von Barry Levinson, der konnte ja mal gute Filme machen.
Also, was, der lebt noch? Was? Das ist überraschend. Ja. Krass,
ja,
echt.
Der lebt noch, ja, der hat so großartige Filme gemacht wie Sleepers. Donnie Brasco habe ich auch erst vor kurzem nochmal gerewatcht. Ist einfach ein geiler Film. Und nachdem der ja bei Dope Sick ein paar Folgen, wenn nicht sogar alle gemacht hat, das weiß ich gar nicht mehr, da war er zumindest Produzent irgendwie so, ist er für mich auch wieder so auf ein bisschen rausgeflutscht, so im Sinne von, der könnte auch mal wieder was machen und schwuppdiwupp macht er was. Und was macht er? Er erzählt uns die wahre Geschichte aus den 50er Jahren, wo zwei New Yorker Gangster namens Vito Genovese und Frank Costello, und die gab es wirklich. Die sind Freunde seit der Kindheit und kommen dann gemeinsam quasi auf die schiefe Bahn und erkämpfen sich dann irgendwie so einen Status in der Mafia. Dann muss einer von beiden in den Knast und der andere versucht dann, sich einen legitimen Anstrich zu beschaffen. Und dann kommt er wieder aus dem Knast raus und sagt natürlich so, wo ist jetzt mein Stück vom Kuchen? Das ist im Grunde der Film. Der fängt damit an, dass der eine den anderen umbringen lassen will. Und wir kriegen dann erzählt in Rückblenden, warum ist das passiert, woher kommen die, wie sind diese ganzen Sachen. Also im Grunde ist das auf dem Zettel alles, was ich mag. Also Mafia-Filme, check, De Niro, check, Flashbacks in New York der 50er Jahre und sowas, alles geil mit der entsprechenden Musik und der Performance und sowas und dann kommt Barry Levinson leider auf die dumme Idee, dass er beide Hauptcharaktere von Robert De Niro spielen lässt und er macht nicht den Zemeckis-Fehler und versucht hier De Niro irgendwie digital zu überarbeiten, sondern er gibt ihm halt einfach eine Gummimaske. Der ist so verbaut in seinem Gesicht, dass der tatsächlich aussieht wie ein zweiter Charakter, weil die haben ja, ne, sind ja keine Brüder oder sowas, die sollen schon unterschiedlich aussehen. Und das klappt immer dann, wenn nur einer von beiden auf dem Bildschirm ist. Wenn die beide zusammenkommen, dann sucht man förmlich danach. Das Problem ist dann, er hat halt, was seine Hände angeht, nur eine gewisse Anzahl von Gesten. Und wenn die beiden an einem Tisch sitzen, was hier oft vorkommt, und sich unterhalten, was auch sehr oft vorkommt, dann wackeln halt die Hände die ganze Zeit gleich. Und dann denkst du, spielen die vor einem Spiegel oder was ist hier los? Wir sehen ja im Grunde da am Anfang diesen Mordanschlag. Das ist quasi schon der Climax, auf den es dann hinausläuft. Und dann hast du halt diese ganze Erzählung. Und ich weiß nicht, was er mir erzählen will am Ende. Er ist zu lang dafür, für das bisschen, was wir alle schon 10.000 Mal gehört haben. Er ist nicht clever genug, weil das ist nicht so, dass er ihn ständig versucht umzubringen und der andere entkommt immer, sondern es gibt halt einmal diesen, das ist so auf der Höhe des, wir kommen hier nie wieder zusammen, versucht er das. De Niro ist schon geil. Und wie gesagt, wenn sie nicht miteinander spielen, dann macht das auch Spaß, ihm zuzugucken. Aber beim Miteinander habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum ist das hier eine Doppelrolle? Da gibt es keinen Vorteil davon, gar nicht. Ich glaube sogar, wir hätten Joe Pesci hier haben müssen, ganz zwingend. Gerade jetzt, wie er jetzt aussieht, in seinem Alter und die Geschichte, die hätten wir zu 100.000% aufgeschlumpft und die hätten wir gegessen und da hätten wir uns drüber gefreut. So ist es halt, hier ist der Gimmick übrigens, das ist der Film zum Gimmick. Das funktioniert nicht, das ist so ähnlich wie bei Zemeckis, als er hier gemacht hat. Da ist der Gimmick, dass sie halt alle, dass wir sie als 15-Jährige sehen, Tom Hanks, oder als 18-Jährigen und dann hin bis ins hohe Alter. Aber mehr als diesen Gimmick hat der Film dann auch nicht zu bieten. Und das muss man dem hier leider auch sagen. Ja, ich glaube, der ist jetzt schon auf dem Streamer. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den vor geraumer Zeit geguckt. Ich würde sagen, auf einer Skala, ne, ist das eine 6. Den habe ich jetzt einmal geguckt. Den werde ich nie wiedersehen, weil dafür hat er überhaupt kein Potenzial. Und wer sich angucken will, ob das geschickt gelöst ist mit der Maske, ja, dann macht das. Aber ich denke mal, Barry Levinson hat im letzten Sommer mit seiner Hollywood-Schaukel zu nah an der Mauer gestanden und da kam ihm die Idee. Und das ist halt nicht ausreichend für einen guten Film, leider.
Ja, du hast mich verloren, als du gesagt hast, es geht um Mafia. Also
Robert De Niro, ja, ich habe schon gedacht.
Ich habe seitdem nicht mehr zugehört, tut mir leid. Nee, das ist ein absoluter CCA für mich, den würde ich nicht mal, also werde ich nicht mal schauen, wenn es den als freien Streamer gibt. Ist nicht mein Ding.
Streamer. Alright. Ja, aber was hast du denn da zu schauen, Steve? Was guckst du denn, wenn du dich langweilst?
Wie, was guck ich denn? Wir machen hier seit Jahren einen Podcast zusammen. Du weißt doch genau, was ich gucke. Oder sollte das jetzt eine ungelenke Überleitung zu dem sein, was ich hier noch mit am Start habe?
Ja, ich würde jetzt das Wort ungelenk nicht benutzen, du Knackforsch. Ja, aber bitte,
streitet euch nicht.
Beruhige dich.
Okay.
Oder Sandro, wolltest du noch was zum Film sagen zu Alto Nights?
Ich wollte nur sagen, ich gucke den, weil Barry Levinson und Robert De Niro und scheint ja auch gut inszeniert. Mich hat bei dem Film nur Folgendes gewundert. Der hat ja schon doch ein recht hohes Produktionsbudget, weil, na klar, alte Filme, Nachstellen der Zeit, kostet immer Geld und so. Ich habe nie, also nichts davon gehört. Also klar, ich habe von dem Film gehört, aber jemand, der nicht ganz, ganz deep im Game ist, der kriegt das doch gar nicht mit. Das läuft doch nirgendwo. Und ich frage mich immer, warum stellst du sowas Teures her? Das ist wie der Geldberg, den der Joker anzündet. Ich verbrenne nur meine Hälfte. Ja, geil. Ja, das Ding ist von vornherein eine Bombe. Aber das wundert mich dann immer nur. Aber egal.
Ja, es unterstreicht halt irgendwie, oder es ist so der Punkt, dass sie selber nicht sicher sind, was haben wir hier? Und wer auf einem Streamer ist, der auf jeden Fall gut aufgehoben. Im Kino hat er nichts zu suchen heutzutage. Also dafür funktioniert er leider nicht gut genug.
Warte, ganz kurz. Hier, 45 Millionen US-Dollar hat das Ding gekostet. Ne? Das ist also jetzt nicht günstig gewesen. So. Also, da muss ja jemand das greenlighten und sagen, das spielt er bestimmt wieder ein. Lasst uns mal gar kein Marketing machen.
Das ist doch dumm. Ja, genau. Ja. Bloß kein Marketing, sonst kommt zu viel Geld. Boah. Ja. Das geht nicht.
Ja, Mo fragte mich, was ich eigentlich so gucke und da muss ich zumindest heute sagen, nicht viel. Sind wir auch gleich wieder beim Mo, der fällt jetzt gleich auch schlafend vom Stuhl, wenn ich hier zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit was zu Paradise sage. Ich will auch nur einen kurzen Kommentar abgeben und das Ganze nochmal mit einer kleinen Anekdote würzen, dass es ein bisschen unterhaltsamer wird, weil ich kann jetzt erstmal gar nicht so viel hinzufügen zu dem, was die anderen gesagt haben, weil die kennen mich, die wissen, dass ich das geil finde. Ich finde, das ist halt mein Ding. Es sind geile Schauspieler, die haben mir einfach alle super gefallen. Die Story ist schon auch ein bisschen frisch, also ist halt mal ein etwas anderer Ansatz, das hat mir auch gefallen. Es ist halt teilweise wirklich absurd unlogisch, also wirklich, also da gab es so Folgen, wo ich dann auch wirklich verstanden habe, als Mo erzählte, dass seine Sofabegleitung als Ingenieurin da schreiend irgendwie vom Sofa gefallen ist, weil, also es wird wirklich ein bisschen hanebüchen zum Schluss. Aber mein Gott, ne, das kann man halt beiseite wischen und dann hat man da trotzdem viel Spaß mit. Und mein Schwager, der eigentlich auch für sowas sehr empfänglich ist, der hat mich gefragt, hier, kannst du mir mal wieder irgendwas empfehlen? Ich so, ja, Paradise, coole Serie, das wird dein Ding sein. Und er so, ja, wo läuft das denn? Ich so, ja, auf Disney Plus. Er so, hab ich gerade nicht, muss ich mal gucken. Und eine Woche später schreibt er mir, Steven, du schuldest mir 10 Euro, die Serie war voll scheiße, hat er gesagt. Also den konnte ich überhaupt nicht davon überzeugen. Ich weiß auch bis jetzt noch nicht so ganz genau, was ihm daran nicht gefallen hat, aber das ist auf jeden Fall nur nochmal hier, ich treibe die Leute in den Ruin, weil sie Streamer abonnieren, weil ich schlechte Kritiken abgebe, aber es ist halt auch mein Schwager, was soll ich dazu noch sagen, es ist meine Familie.
Ja, der kann sich ja jetzt Mufasa angucken, ne?
Ja,
wenn er das noch einen Monat hat.
Dann lohnt sich das wieder, auf jeden Fall. Ich habe dann auch gleich noch ein paar andere Sachen rausgesucht, um das Ganze wieder gut zu machen, aber mein Gott, man kann es auch niemandem recht machen, was soll man da sagen? Was soll man da sagen? Vielleicht kann der Mo ja einfach nochmal was droppen, was besser ist.
Ja. Also, Steven, super Überleitung. Ich habe Drop geguckt. Ich glaube, Sandro hat gesagt, Drop interessiert mich nicht, ne?
Nee, sieht schon dumm aus irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, das ist...
Nicht auflegen mit Airdrop.
Das ist Trap im Restaurant, das ist nicht auflegen ohne Telefonzelle, ja, sowas ist das. Gedreht von Christopher Landon, der macht so gute, ich sag mal so, der macht Filme, die sind zu gut, um sie zu hassen, aber die sind halt nicht so geil, dass man sagt, brillant. Der hat Happy Death Day gemacht, 1 und 2, und das sind schon noch die beiden Filme, die wahrscheinlich... am besten abgeschnitten haben. Ja, nu, also.
Ich glaube, Berg mag die. Schönen Gruß.
Ich mag die auch. Ich mag die auch.
Also von der Idee, ich mochte die auch. Also das ist klar, wenn du das zu oft guckst oder zu oft nacheinander, ist das wie Sodbrennen für die Augen. Aber das hier ist, der Typ hat die alte Gang um sich geschart. Hier, Blumhouse hat das wieder produziert. Die werben auch gleich am Anfang damit von dem Typen, der Happy Death Day gemacht hat, bla und blub. Die Geschichte ist relativ simpel. Eine Frau, die sehen wir am Anfang, dass sie in einer toxischen Beziehung ist. Mann bedroht sie mit Waffe und wir wissen nicht, was dann passiert. Und Jahre später nimmt sie sich das erste Mal wieder vor, dass sie ausgeht. Also es ist etwas sehr Traumatisches da passiert. Ihr Kind ist mittlerweile 6 oder 7 oder so. Und sie hat ein Date. Ihre Schwester kommt, passt auf den Jungen auf und sie geht in ein Date in irgendein Restaurant, was ganz, ganz, ganz weit oben ist. Wie die Leute immer auf diese Idee kommen, ne? Also mit meiner Höhenangst würde das nicht gehen. Sie landet also auf jeden Fall in diesem Restaurant. Sie ist ein bisschen zu früh da. Sie lernt ein paar Nebencharaktere kennen, die dann auch ein bisschen spannend werden später. Und der Clou von diesem Film ist halt das Airdrop. Ich bin ein Android-Nutzer. Ich habe keine Ahnung, was Airdrop ist. Ich musste mir das erklären lassen. Jetzt weiß ich's. Vielen Dank. Airdrop ist halt die Funktion, die, wenn du die anschaltest, dann können Leute, die in deiner Nähe sind, dir eine Anfrage stellen, fragen, hallo, willst du mit mir spielen? Oder ich will dir was schicken. Hier, Schwanzbild umsonst. Und dann kannst du sagen, ja, nehme ich. Und man kann sogar sehen, wer in seiner Reichweite ist. Also wahrscheinlich benutzen das viele Leute für irgendwelchen Quatsch. Sie kriegt gleich am Anfang, und das, ich verrate hier nichts, was nicht im Trailer sowieso schon ist, gleich so ein Airdrop, in dem drin steht hier, du wirst dein Date killen müssen. Da ist er noch gar nicht da, da sieht sie schon irgendwie rot. Und da kommt ihr Date, gespielt von Brandon Sklina, mit einem schokoriegelgroßen Schnurrbart, macht einen guten Eindruck, ist ein netter Typ, die beiden haspeln so ein bisschen, erstes Date seit langer Zeit. Und der Clou des Films ist halt, sie kriegt die ganze Zeit sie entschuldigt sich am Anfang schon, dass sie aufs Telefon gucken muss, weil ihr Sohn das erste Mal alleine ist mit ihrer Schwester. Er sagt, ja, ist kein Problem, ich bin ja hier, ist alles fein. Und dann kommen halt diese Drops, die darauf hinauslaufen, dass sie ihn umbringen soll. Und er darf das nicht erfahren, sie darf nicht gehen, er darf das Date nicht abbrechen, obwohl sie sich benimmt wie eine Verrückte. Sie darf niemanden warnen. Wenn das passiert, sterben Leute. Das ist der Film. Warum im Trailer quasi diese Szene gezeigt wird, dass man denkt, das ganze Restaurant stürzt in die Tiefe oder sowas, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen irreführend und das Ende kommt dann, Mann, 90 Minuten, wir haben nur noch 2 und dann kommt das Ende. So wirkt das halt. Bis dahin ist das, man kann das gut weggucken. Das schadet euch jetzt nicht. Also das ist schon ganz spannend rauszufinden, wer es ist, weil im Grunde kommt ja das ganze Restaurant in Frage. Mehr Leute eben nicht, weil wer auch immer droppt, muss in der Nähe sein. Und wir haben halt eine Handvoll Charaktere kennengelernt, die wir dann auch hinterfragen. Ist das Ganze logisch? Nein. Das ist genau auf dem Trap-Niveau. Du denkst dir die ganze Zeit, was? Das ist euer Plan, weil es gibt tatsächlich einen Plan dahinter. Sie soll ihn umbringen, nicht einfach nur, weil jemand gerne zuguckt, wie andere Leute umbringen, sondern der weiß was, was er nicht wissen soll, deswegen muss der weg. Das ist so elaboriert, das ist so groß, das ist so bescheuert, dass du da einfach nur denkst, ja, klar, die haben halt beim Drehbuchschreiben auch kurze getrunken oder sowas, dass sie das da rausgekloppt haben. Wenn ihr Happy Death Day mochtet, wenn ihr Trap mochtet, wer mochte den nicht? Ja, dann könnt ihr Drop gucken. Wenn das alles auf der 9-Skala ist, so wie beim Sandro zum Beispiel, dann ja, würde ich sagen, dann lasst es halt bleiben. Also wir haben uns ganz gut amüsiert. Paula nicht so lange wie ich. Paula ist nach einer halben Stunde gegangen und hat gesagt, den Käse kannst du alleine gucken. Ich sage, wieso? Du weißt doch nicht, wie es ausgeht. Sagt sie, ja, ich habe auch noch nie im heißen Wasser gelegen, weiß trotzdem, wie man Bockwurst macht, deswegen ist sie dann gegangen. Also,
nee, schau da war der Drop an oder lass es bleiben. Würde ich sagen, ja?
Ja.
Lol. Also wir sind heute auf jeden Fall hier die Wortspielbergs, Spoilbergs hier. Das ist ja Wahnsinn, was ja hier heute abläuft, ey. Also ich hab total Lust auf den Film.
Das ist total, das wusste ich, dass das jetzt kommt.
Das ist total mein Ding.
Du wirst auch deinen Spaß damit haben.
Mann.
Also das ist wirklich, du wirst da sitzen und denkst, boah, wie geht das bloß aus, wie geht das bloß aus? Und dann, ah, Gänsehose.
Ah. Ja. Ja, Mensch. Genauso wird es sein, ja. Da wird der freischwingende Hannes sich freuen auf jeden Fall über die Gänsepelle.
Apropos Frauen mit Traumata.
Ja. Ja, ja, deep. Jetzt
wird's
deep.
Ja, alle weiblichen Zuhörer nach dem, was Steven gerade gesagt hat. Aber ich möchte ganz kurz auf Jaume Collet-Serra oder wie auch immer, Que Serra, was auch immer, wie der Mann heißt, zu sprechen kommen, denn der hat uns, also wir werden ja irgendwann ein Liam Neeson-Ranking machen müssen oder ein Liam Neeson-Special machen müssen, weil spätestens bei Die nackte Kanone muss das einfach kommen, Leute. Egal. Und er hat uns auf jeden Fall viele Kracher mit dem Mann geschenkt, ja. Unknown Identity, ja, Nonstop, Run All Night, The Commuter. Leute, also...
Ja, aber auch hier, Carry On, ne? Ist auch von ihm, ne? Oder
den fand ich ja nicht so gut, aber...
Und Black Adam.
Ich wollte gerade, ja, ich sprach von Liam Neeson, aber danke, das macht jetzt alles wieder keinen Sinn mehr.
Wie gut, hat Liam Neeson nicht Black Adam gespielt? War der das nicht?
Nee, das war Pierce Brosnan.
Ach so, okay.
Also der spielt mit in dem Film tatsächlich. Aber ist egal. Was ich eigentlich sagen wollte, von dem Typen erwarte ich jetzt nicht unbedingt einen A24-like Elevated Horror-Film. Mhm. Dieses Logo fehlt hier am Anfang, denn es ist tatsächlich ein Film, das, um das mal vorweg einzuordnen, für Leute, die gefallen an sowas wie der Babadook oder I'm Thinking of Ending Things oder Hereditary hatten, vielleicht sogar ein bisschen The Others würde mir noch einfallen, bloß der war, ist ja schon ein bisschen älter, aber sowas, so in die Richtung geht der thematisch, inszenatorisch auf jeden Fall. Was er sich aber mitgenommen hat von A24 sozusagen, könnte man sagen, ist Ari Asters Kameramann. Der hat ja schon den letzten Prime-Film Holland veredelt, besser aussehen lassen, als er war. Und der hat die unglaubliche Fähigkeit mal wieder mitgebracht, einen Horrorfilm unglaublich gruselig erscheinen zu lassen, der die ganze Zeit in der knallenden Sonne spielt. Und das ist also wie bei Midsommar und hier ist es halt genauso. The Woman in the Yard, es ist immer erstmal schwierig, Filme, die so anfangen, The Girl oder The Woman, haben immer erstmal ein Geschmäckle bei mir, muss ich mich immer erstmal überwinden. Und umso besser war es, dass es hier für mich sehr gut geklappt hat. Wir haben hier nämlich eine Frau Ramona, gespielt von Danielle Detweiler, die einen fantastischen Job macht. Die hat ihren Mann vor kurzem bei einem Autounfall verloren und wurde auch dabei selbst verletzt. Und der Film spielt einige Wochen nach diesem verheerenden Autounfall und die hat das noch überhaupt nicht verarbeitet. Die lebt gemeinsam mit ihren zwei Kindern, einem älteren Sohn, der quasi so ein bisschen die Vaterrolle übernimmt und einer 6-jährigen Tochter, auf einer riesengroßen Farm, die sich diese Familie halt zugelegt hat, um da ihren Traum zu verwirklichen, zu verewigen, um ja ein abgelegenes Landhaus. Drumherum ist nichts außer Felder. Also so wie ich irgendwie, also langsam komme ich in ein Alter, wo ich sage, ja doch, das könnte ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall, es ist sehr idyllisch. Aber dieser Kontrast ist halt diese absolute Leere dieser Frau. Und die resigniert, sie ist apathisch, sie kommt halt nicht mehr mit den, was sie sich den alltäglichen Aufgaben klar lässt, die ist mit der Situation überfordert, lässt die Rechnungen schleifen, da am Anfang des Films fällt sozusagen auch der Strom aus, das Internet und so weiter. Und ja, eines Tages bemerken sie eine schwarz gekleidete Frau, die regungslos auf ihrem Grundstück sitzt. Und das ist irgendwie schon creepy an sich. Und die konfrontiert dann diese Frau und spricht. Ja, die Frau spricht dann davon, dass, also die schwarze Frau im Garten spricht dann davon, dass ihr Tag gekommen sei. Dann verängstigt, ne, wie man sich das vorstellen kann, verbarrikadieren sie dann das Haus und können halt natürlich auch niemanden zur Hilfe rufen, weil Strom und Internet ausgefallen ist und so. Und die Frau im Garten nähert sich Stück für Stück dem Anwesen und dann passieren gewisse Dinge mit Schatten. Was mit Hunden in Horrorfilmen passiert, kann man sich auch immer vorstellen, ist immer sehr bitter. Doch, und viel mehr will ich eigentlich nicht dazu verraten, außer dass es hier diese Frau ist ein, ne, wie babadukisches Schleiermonster, könnte man sagen. Oder vielleicht hat mich auch so ein bisschen an den Candyman erinnert, so, diese Symbolik, die dahinter steht. Und das symbolisiert so ein bisschen, ja, will ich nicht vorwegnehmen, auf jeden Fall ist nicht das, wofür man es vielleicht halten würde. Worauf der Film am Ende hinausläuft. Also ich war nicht mit allen Sachen ganz zufrieden, weil ich fand, der hatte sich so die ersten zwei Drittel wunderbar von der Atmosphäre allein tragen lassen und am Ende verfällt er schon in so ein paar Insidious-Vibes. Oh, okay, machen hier mal schnell ein paar Jumpscares. Aber als ich dann irgendwann verstanden habe, was diese Frau repräsentiert und um was es in diesem Film geht, oh, da hat es mich echt erwischt, muss ich sagen. Das war etwas, was mich sehr bewegt hat. Und das Ende ist ja wohl mal sowas von devastating. Das, ich muss sagen, auf eine sehr schlimme Art und Weise ist das ein Film, der mir sehr zugesagt hat. Aber der ist echt bitter. Also es ist echt ein richtig hervorragend inszenierter Film. Kammerspiel. Irgendwie super gruselig. Gerade dann, wenn der Film eben keine Jumpscares und sowas hat. Das alles, was mit den Schatten und so gemacht wird, finde ich, ist super toll inszeniert. Die Frau und so. Und als dann diese Rückblenden kommt und man versteht, was das eigentlich alles bedeutet. Also, ja, wie gesagt, mehr will ich nicht verraten. Guckt den euch an. Der ist so unscheinbar, dieser Film. Da gibt es ein Poster, sitzt eine Frau, weißt du, das denkst du, okay, was wollen die jetzt wieder? Irgendein Ringgeist im Garten oder was? Nee, guckt den euch an. Das ist ein echt toller, psychologisch beklemmender Horrorfilm. Aber es ist eben kein Slasher oder sowas. Das darf man dann nicht erwarten.
Also, angesehen habe ich ihn mir ja. Und ich bin beide, den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Weil der sieht gut aus, Daniel Detweiler, aber auch Okui Okpagwazili spielt diese mysteriöse Frau. Den Namen habe ich auf jeden Fall falsch gesagt. Das macht sie schon gut. Der hat auch Schwächen, der Film. Und man bei einem 90-Minuten-Film sollte das eigentlich nicht ins Gewicht fallen, sodass man sich dabei erwischt, dass man sagt, oh, wie lange läuft er jetzt schon? Das gibt's aber tatsächlich. Es gibt natürlich auch ein paar Elemente, die quasi schreiend dir schon am Anfang ins Gesicht hauen, in welche Richtung das läuft. Also wer, wie wir so oft ja auch bemängeln, um 16 Ecken denkt, der wird sich hier sein Teil denken. Was auch total konform geht nachher mit dem Ende, denn auch das ist etwas, wo die Meinungen auseinandergehen. Auch das ist wieder, hast du aufgepasst, hast du nicht aufgepasst, wenn du nämlich zwischendurch dein Malzbier geholt hast, dann wirst du vielleicht ein, zwei...
meinst du, ne?
Ja, solche Geschichten so.
Also das ist auch etwas, ich glaube das nämlich auch, also ich sehe das halt auf die, ich habe keine Antwort dazu. Ich interpretiere das aber in einer gewissen Art und Weise, was den Film aufwertet. Kann aber auch andersrum sein. Wenn das mal irgendwann bestätigt wird, dann fände ich es vielleicht schon wieder nicht so gut, weißt du? Also das ist auf jeden Fall ein Film, über dessen Ende man gut reden kann.
Ja, generell ist der lässt halt Raum zum, was passiert hier eigentlich? Du fragst dich die ganze Zeit, was ist real, was ist nicht real, was will diese Frau, was passiert mit der Familie? Es sind also ne, Mutter, Sohn und Tochter, die ja auch ein Familienkonstrukt haben, das gerade auseinanderbricht, eben weil der Vater nicht mehr da ist. Und der Junge möchte scheinbar irgendwie auch so eine Vaterrolle übernehmen, wird aber nicht ernst genommen. Seine Mutter ist auch, muss man sagen, sehr aggressiv, vernachlässigt die Kinder wahrscheinlich schon eine ganze Weile. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den zu gucken. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, was so ein bisschen den Thrill angeht. Muss aber sagen, wenn man das abschütteln kann und guckt den und lässt den dann ein bisschen wirken, ist das, glaube ich, so ein Film, zu dem man nochmal zurückkehrt, wenn der auf dem Streamer landet, um den nochmal zu gucken mit dem Wissen, was passiert, um dann auf Dinge zu achten, die vorher nicht klar sind. Und für Steven auf jeden Fall, das Ding ist was für dich, weil dieses Doppeldeutige, dieses, wie du das Ende deuten kannst, aber auch Szenen schon im gesamten Verlauf, wie man die deuten kann und sowas. Und das auf dem Dachboden mit der, das Spiel mit dieser Taschenlampe oder sowas, das ist einfach geil beim Zugucken, ne? Also was sie da gemacht haben, trickserisch, hat Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall einer der besseren Filme. Auch hier muss man ja sagen, ähnlich wie bei Sinners, selbstgeschrieben, originelle Geschichte. Ja, sie bedient sich. Sinners bedient sich auch. Das ist ja auch fein, wenn am Ende etwas bei rauskommt, wo man sagen kann, der Anteil von, ich habe es mir selber ausgedacht, ist immer noch höher, als ich habe hier einfach einen Abklatsch gemacht von irgendwas anderem. Und von den Filmen, die der Mann gemacht hat, ist das hier auf jeden Fall einer, der ich kann mir gut vorstellen, dass sie den nochmal gucken möchte.
Ja. Also es gibt zwei Sachen, die jetzt auf jeden Fall mich ein bisschen in die Richtung des Films gedrängt haben, weil vorher hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, das ist einer, den ich mir morgen angucke, aber Sandro erwähnte zum einen den Babadook, den finde ich ja äußerst gut. Den haben Berg und ich ja damals in der Sneak gesehen und waren halt auch eigentlich komplett weggeblasen, weil das halt so ein richtig, richtig guter psychologischer Horrorfilm war, den man halt auch so vielschichtig deuten konnte. Und ich habe den sogar noch ein zweites Mal gesehen, obwohl ich trotzdem diese Art von Filmen nicht so gerne schaue. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich voller Freude jetzt gleich an The Woman in the Yard setzen würde. Und dann hat natürlich Mo noch mal so ein paar Sachen gedroppt, die mich auch noch mal mehr dahin schieben. Also den werde ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und meine Frau mag solche Filme eigentlich auch ganz gerne. Und ab und an hat sie dann auch mal irgendwie so einen Anfall und sagt, ich will irgendwas Krasses, irgendwas Abgefahrenes sehen. Und dann ist der natürlich jetzt ganz oben mit dabei.
Schatz, lass heute doch mal extra mal gucken. Komm. Ja, gut. Ja. 120 Tage von Sodom. Mach mal doch ein Special. Mach mal dann ein Special draus.
Ach, genau. Ach, Schatzi, heute, wir können doch endlich mal wieder Antichrist gucken.
Genau. Das ist dann so Kuscheln und Salo gucken. Genau. Ja, das ist das Netflix und Chill ist bei euch. Ja, Berg, falls du zuhörst und du hörst hoffentlich zu, ist halt ein übelster Bergfilm. Der ist halt durch die Bank weg durchstilisiert. Und hat so diesen so einen psychologischen Aspekt, der ihm, glaube ich, auch sehr gut gefällt. Deswegen guck du den auch. Ich glaube, generell, jeder, der so ein bisschen ein Fable für so eine Art Themen hat, der kann die zuschlagen. Vor allem, weil man es nicht erwartet. Der Film, ich habe gedacht, das ist ein richtiger generischer Stinker, Horrorstinker von der Stange. Ja? Das ist auch so.
Naja. Das ist er nicht.
Also ich bin mir zumindest nach eurer Beschreibung ziemlich sicher, dass es jetzt hier nicht großartig Verwüstung gab. Das trifft aber wahrscheinlich auf den nächsten Film umso mehr zu.
Den nächsten Film?
Der nächste Film. Ach so, sind wir wieder dran.
Okay, dann nehmen wir also das, ja? Okay, jo, ich dachte, jetzt kommst du, weil du, dass du uns erzählen willst, wie du mit deiner Frau für etliche Tage auf dem Sofa gekuschelt hast und hast eine Serie geguckt, was ja in deinem Universum sehr viel Raum dann einnimmt. Aber bitte, ja, wie kommt zuerst?
Das mache ich doch auch noch. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Das ist ja.
Gut, also.
Los, komm.
Havoc. Ja. Wir haben Havoc geguckt. Film von Gareth Evans, hat gemacht The Raid und The Raid 2 hat er geschrieben hat er das aber, glaube ich, nur, ne?
Nee,
ich
den bin hat da er nicht auch so, gemacht.
Ja, ne? Dann hat er das Gangs of London gemacht, habe ich ja abgebrochen nach der ersten Staffel, weil mich das einfach genervt hat. Ich mag den nicht besonders und das wird sich jetzt auch nicht ändern. Nein. Mm-mm. Ich mochte
Havoc. Du redest über den Film, wie ich über Boulevard der Dämmerung. Ja, dahin.
Ja, also ich mag Tom Hardy. Ich möchte auch, dass der einfach Jobs kriegt. Ich sehe den gerne und ich glaube, das ist ein unkonventioneller Charakter. Der nuschelt so vor sich hin, dass man immer denkt, ich glaube, das ist so ein Typ, der kommt am Set und dann übernimmt er das Set und alle müssen irgendwie mitmachen. Ich mag auch Timothy Olyphant. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe, wenn er und aber beide sind ja einfach verschwendet. Es spielt gar keine Rolle, dass die da sind im Grunde, weil das ist ja einfach. Im Grunde ist das ja hier ein Comicfilm. Das ist halt nur halt eben kein Comicfilm. Ist echt, ist aber ein Comicfilm. Die Geschichte erzählt auch etwas, was wir schon 10.000 Mal kennen. Cops, die Dreck am Stecken haben und irgendwas mit Drogen und chinesische Mafia und Peng Peng und Leute werden gejagt. Das ist der Film. Um mehr geht's da nicht. Und also Paula ist direkt ausgestiegen, weil die Kameraführung eine einzige Katastrophe ist. Ich weiß nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben, dieses Sin City CGI zu machen, nur eben nicht schwarz-weiß. Also die ganze erste Verfolgungsjagd ist irgendwie, ich glaube, 10 Minuten lang oder sowas, links, rechts, schütteln, zipp und zapp. Und du siehst zu 1000%, dass das aus dem Computer kommt, was okay wäre, wenn wir hier über einen kleinen Filmemacher reden und der Film nicht so viele Vorschusslorbeeren gekriegt hätte. Weil so dachte ich halt, irgendwie wirkt das so, weiß ich nicht. Also es wirkte halt für mich fehl am Platz. Ich weiß auch überhaupt tatsächlich nicht, was der gekostet hat. Für mich hatte das Ding einfach viele, viele Fehler. Eine nach der anderen, nach der dritten, nach der vierten Schießerei oder Autoverfolgungsjagd und die Schlägereien. Alles mit dieser distracting Kamera. Ganz, ganz viel, wahnsinnig viel CGI. Ich glaube, die waren eigentlich nur für die, die haben sich 3 Studios gebaut, aber alles, was im Auto stattfindet oder sowas, ist halt alles eben CGI und automatisiert. Und es wollte einfach nicht klicken bei mir. Es kann sein, dass Onkel Steven sagt, das ist das Geilste, was ich seit langen, vielen Jahren gesehen habe, weil hier gibt's halt nonstop auf die Fresse. Das ist arg blutig. Also hier wird auch mal so ein Olaf Fischermannshaken ganz gut eingesetzt mit und so. Und die schießen und die werfen Beile und die machen diesen ganzen Shebang. Es hat keine Logiklöcher, weil es gibt hier keine Logik, wenn man das mal so sagen will. Für mich war es halt nicht. Also ich dachte die ganze Zeit, gucke ich jetzt zu Ende oder höre ich auf? Und ich habe tatsächlich am ersten Abend aufgehört und mich dann eine halbe Stunde später ermahnt und habe gesagt, ja, also manchmal muss man auch trinken, wenn man nicht durstig ist, und habe den dann zu Ende geguckt.
Das hat sich aber schon allein für die Harpune noch gelohnt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon okay. Das kann man machen und man kann damit, ich glaube, das ist so ein Film, während wir zu dritt, zu viert auf dem Sofa und wir haben alle da ein schönes Getränk gehabt und die Wampe ist voll von Pommes und Burgern oder sowas, dann kann man sich so einen Film einfach reinballern. Ne? Wenn der Fernseher entsprechend groß ist, also nicht so eine Steven-Briefmarke, sondern was Größeres, dann glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Das schabenkt auf jeden Fall jede Menge. Ich meine, das Ding hat ja auch einen geilen Sound. Das knallt links und rechts und sowas. Es gibt halt sonst außerdem halt leider überhaupt nichts her. Ne?
Also, ja, ich weiß nicht, was mit dem Film los war. Ich weiß aber auch genauso wenig, was mit Gareth Evans, also The Raid ist klar, ist ein guter Film, wissen wir. Ist, wenn du den als Genre-Film bewertest, sogar ein herausragender Film. Aber Leute, könnt ihr mal aufhören, den Typen Geschichten erzählen zu lassen? Also das ist ja, das heißt ja bei Apostel, der hat ja schon mal einen Netflix-Horrorfilm gemacht. Das ist übrigens mein Lieblingsfilm von ihm. Da kommt kaum Action vor. Da hat er aber nicht das Drehbuch geschrieben. Der kann gut inszenieren, der Mensch. Der Film hier wurde im Oktober 2021 abgedreht. Was haben die 4 Jahre gemacht? Das ist immer noch ein großes Rätsel, weil es ist immer noch nicht ganz klar. Haben die 4 Jahre lang Sin City animiert? Ich habe am Anfang gedacht, oh mein Gott, was ist denn das für eine Scheiße? Und irgendwann habe ich kapiert, das sage ich dir jetzt schon mal, Steven, damit du nicht am Anfang komplett vom Glauben abfällst, das ist eine Stilistik. Es geht hier nicht um Physik. Ne? Das ist wirklich, also jetzt, wo du es sagst, Mo, jetzt Sin City ist ein gutes Beispiel. Die wollen hier so eine John Wick-Welt aufmachen, bloß eben das Comichafte eben auch noch so ein bisschen überzeichnen. Was aber nicht ganz funktioniert, weil die Schießereien und so, da ist es auch alles unrealistisch, aber die sind sehr, sehr gritty. Also sehr so Gareth Evans-mäßig, wie man es halt auch kennt. Klar, da ist nicht realistisch, wie, also die haben ja unendliche Magazine, die Menschen, und halten auch unendlich viel Schuss aus oder zerplatzen auch unglaublich. Das ist so dieser Tarantino-Brutalität, wenn Bösewichten der Kopf explodiert oder sowas. Aber insgesamt, ich verstehe, es ist halt nicht rund, das Konzept. Und dann gibt es aber immer wieder so, ich weiß nicht, kennst du die Mo, du hast es ja gesehen, diese Szene, wo das über die Straße geht und dann endet die Kamerafahrt bei Tom Hardy am Auto, dann dreht sich die Kamera mit ihm herum, er geht rein in einen Nachtclub, eine unglaublich geil gefilmte Plansequenz, wo ich mir dachte, ach so, die können das ja, die wollen das vielleicht hier gerade. Ich verstehe es nicht. Also der Film ist, was das angeht, ein stilistischer Mindfuck, Flickenteppich, und ich weiß nicht, wie viel Netflix hier wollte, dass er vielleicht ein Franchise-Comic-Universum aus diesem Film aufbaut. Irgendwas, ich glaube nicht, dass das viel an seiner Schuld ist. Aber worauf, also Tom Hardy ist super in dem Film, auch super besetzt. Und ich finde, wer schon Fan von seiner Art ist, er ist halt dieser, weiß ich nicht, also er ist halt einfach hundertprozentig er. Aber das, was man in Venom gefehlcastet hat, meines Erachtens, wo es dann halt zum Comic Relief wird, geht hier halt auf. Ja, er ist am Anfang versprochen, Arnold Schwarzenegger, bloß in der richtig schlechten Variante. Er muss seiner Tochter noch irgendwie halbherzig was an der Tankstelle zu Weihnachten kaufen. Und im Prinzip geht es darum, dass er in so einen Drogendeal geht am Anfang des Films sehr brutal schief. Und das setzt eine Kettenreaktion in Gang, wo ein Cop lebensbedrohlich verletzt wird und die befeindeten Fraktionen sozusagen, da ist ein Politiker involviert, von Forrest Whitaker gespielt, beziehungsweise sein Sohn ist auf einer Kameraaufnahme zu sehen und er muss ihn jetzt da rausholen und dann ist er alle seine Schulden los und bla 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 bla. Das ist die Story. Mehr ist egal, dann kommen noch irgendwelche krassen, ne, chinesische Mafia, hast du schon alles gesagt. Und die haben irgendwie alle eine Beziehung miteinander, da gibt es immer so einen Nebensatz. Damals meine Frau und ich so, hä? Was ist denn? Ist egal. Tötet euch. So ist die lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die sich töten, ist es ein Fest. Es ist halt, wie The Raid, kämpfen die halt mit Messern und mit Fäusten und hier ist halt Geballer. Und das ist ein Es ist nicht das John Woo Ballett mit Tauben, sondern das ist halt einfach, ey, ins Gesicht, wenn überall wird hier hingeschossen, es wird zerfleddert und die Kamera ist nicht geil, aber auch da glaube ich, es soll manchmal so ein bisschen Bourne-chaotisch sein. Die Führung der Kamera, also die Choreografien sind aber geil. Das siehst du gerade in der besten Szene des Films, in diesem Nachtclub, weil, wo er die eine dort rausholen soll und dann stellt sich heraus, ach, die kann ja selbst 30 Leute umbringen. Alles klar.
Ja, aber genau. Also das hat mich auch so, wo ich so dachte, Freunde, das ist wirklich nochmal so obendrauf. Und ich glaube tatsächlich, also das wird Steven Spaß machen.
Ja, das ist, Steven, das ist
du
einfach
brauchst hier nicht,
dein Film.
Du brauchst gar nicht.
Steven, dieser schlichte Typ, oh, Blut und abgetrennte Arme. Ja, ich bin dabei. Ja.
Auch am Ende, wie gesagt, ich habe das mit der Harpune schon angedeutet, das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt viele kreative Kills hier in dem Film. Das ist auch wasch Maschine, kann ich noch gleich am Anfang feierlich. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind schon durchdacht, aber der Film ist halt einfach nicht rund und vor allem scheitert er an seiner Erwartung, das Action-Meisterwerk von, das steht im Schatten, das der kommt jetzt nach The Raid. Und
der scheitert für mich auch daran, dass der leider versäumt, einen ganz wichtigen Punkt zu machen, den er am Anfang ja, so habe ich zumindest diese Szene, wo er für seine Tochter da an der Tanke ein paar Sachen gekauft, der scheitert daran, dass er nicht komisch ist, leider. Also hier hätte zynischer Witz super reingepasst.
Ja, stimmt.
Und dann wäre das nämlich rund gewesen. So ist das so. Der Typ guckt die ganze Zeit so, als wenn er ihm Geld schuldet hier in diese Kampfszene. Also plötzlich können alle links und rechts kämpfen wie die Berserker. Vorher scheißen die sich ein, weil sie Leute mit einer Knarre sehen und dann dreht die sich um und dann kann die auf einmal kämpfen. Dann kann man sich denken, ach ja, lass ich die da liegen, da kommt ist eine Ballerina, die macht das alleine klar. Das ist halt irgendwie alles zu viel. Ja, und auch diese blöde Trope mit dem, du hast den gekillt und chinesische Mafia und italienische Mafia, das ist halt russische Mafia, das ist halt alles so durchgelutscht. Also du guckst dir die Jungs an und weißt genau, die haben alle keinen Büchereiausweis und die machen nichts besser, deswegen, ja, ist egal. Gareth Evans, fertig.
Es ist, ja, es ist eine Blutorgie mit Hackebeil und ganz, ganz viel Pumpgun und MG und ich sag mal so, das perfide Kreative, das hat mir ein bisschen gefehlt. Weißt du, bei John Wick hast du, wo du sagst, im dritten Teil, ja, was würden sie mir noch erzählen? Oh, da kommt der Bleistift. Oh, da die Scherbe ins Auge. So, weißt du, das gibt's hier nicht. Hier wird einfach gleich jeder weggemäht. Und da denke ich mir so, das ist zwar reichhaltig, aber das genießt, ich kann es nicht richtig genießen. Das ist ein bisschen schade. Gut, aber so viel dazu. Action-Fans gefällt er trotzdem. Ich sehe ihn schon bei 7 auf der Top-Liste am Ende des Jahres.
Ja, also jetzt bin ich natürlich noch gespannter. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich den zwischenschiebe, weil ich glaube, meine Frau wird nicht mitspielen bei dem.
Ach, oder das schaffe ich schon hin.
Oder ich erzähle ich erzähle einfach was anderes über die Story, irgendwas, was ihr gefallen würde. Und dann sage ich, was haben mir die anderen gesagt? Die haben mich angelogen.
Also am Ende kommen Dinos, das zieht immer. Ja,
ja, genau.
Also Film würde ich das nicht mal in Frage stellen, muss ich sagen. Laser-Dinos.
Am Ende wird geheiratet. So.
Jetzt kommst du, Steven.
Ja,
jetzt bin ich gespannt. Du sollst jetzt mal Werbung machen.
Verdammt, ey. Jetzt habe ich natürlich mit meinem letzten Satz, da kann ich keine Überleitung spannen, weil geheiratet wird hier nicht, ganz im Gegenteil.
Ich frage dich einfach mal was als Überleitung.
Mach mal.
Ich habe keine Ahnung, wovon du mir jetzt gerade was erzählen willst, aber hat das was mit Raketenwürmern zu tun? Fragezeichen.
Nein, es ist nicht die inoffizielle, weiß ich nicht, 7. Fortsetzung von Tremor, die Raketenwürmer. Ja,
Schade, das war auch meine Frage.
Alter schöner Trash-Horror-Film? Nee, das ist gar nicht. Es ist ja oft so, geile Serien, von denen hat man irgendwie schon mal gehört, wenn irgendwas aufkommt und das ist gut, dann weiß man das irgendwie. Und umso schöner ist es, wenn man dann irgendwie durch Netflix durchzappt und irgendwas findet, sich die Story kurz durchliest und denkt, boah, klingt gut, kann man mal ausprobieren und dann halt überrascht wird mit einer richtig geilen Kracher-Serie. Und dazu gehört Die letzte Nacht in Tremor für mich auf jeden Fall dazu. Mit ein paar Einschränkungen für den einen oder anderen eventuell, zu denen ich dann später noch komme. Also erstmal muss man ja sagen, Spanier können auf jeden Fall Serien und Filme. Das haben sie in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Also nicht zuletzt natürlich mit Haus des Geldes. Da, ich glaube, danach gab es eine richtige Schwemme auch von spanischen Sachen. Ich habe zum Schluss ja auch You Would Do It Too auf Apple Plus sehr gefeiert. Hat mir sehr gefallen, die Serie. Oder auch Filme wie Der Schacht. Also die Spanier können was. Und das ist auch eine spanische Serie. Und wenn man sich die Story durchliest, dann denkt man sicherlich auch, ja, gab es sicherlich in ähnlichen Varianten schon mal. Und das ist auch so. Ne? Warum das aber überhaupt nicht schlimm ist, das erzähle ich euch später auch nochmal. Erstmal, worum geht's? Also, es geht um einen Komponisten, der Filmmusik macht, Alex de la Fuente. Und der hat halt persönliche und berufliche Probleme und trennt sich von seiner Frau und dementsprechend auch von seinen Kindern und zieht in ein Küstendorf mit Name Tremor zurück. Versucht dort irgendwie wieder zur Ruhe zu kommen und irgendwie Inspiration zu finden. Lernt halt eine Frau kennen, die ehemalige Krankenschwester Judy, und freundet sich mit seinem Nachbarspaar Maria und Leo an, und aus diesem Gespann entspinnt sich dann die Geschichte. Nach einem schweren Sturm, wenn er nämlich von einem Blitz getroffen wird, entwickelt er eine anscheinend übernatürliche Fähigkeit, die Zukunft zu sehen. Und er sieht halt eine Vision von etwas, was er nicht einordnen kann, und er versucht es immer den anderen irgendwie näher zu bringen und weiß aber auch nicht so richtig, wie er das halt den anderen sagen sollen, und die werden halt immer intensiver, diese Visionen, und immer krasser, und er versucht halt, dieses Puzzle irgendwie zusammenzusetzen. Und das ist natürlich was es durchaus schon in der einen oder anderen Variante gab, aber was ich an der Serie halt extrem gut finde, sind die Schauspieler, vor allem das Schauspielpärchen Alex und Judy. Besonders Judy, die hat auch schon bei You Would Do It Too mitgespielt. Anna Polvorosa heißt die Schauspielerin. Ich bin mir ziemlich sicher, die wird man auch noch in anderen Produktionen in der Zukunft sehen, weil die nailt ihren Charakter sowas von und hat auch in dieser Serie eine der Highlight-Folgen, die sehr schwer zu ertragen ist. Also die ist wirklich grenzwertig. Die Serie ist ab 18, was ja ohnehin schon sehr selten vorkommt. Und wenn man die gesehen hat, fragt man sich vielleicht auch, muss das wirklich sein? Aber die eine Folge, wie gesagt, die ist ziemlich hart mental. Und dann gibt's immer mal wieder Gewaltspitzen, die so komplett aus dem Nichts kommen. Und die gibt's wirklich in der ganzen Serie nur dreimal oder so. Aber die wirken dann halt auch. Was noch geil ist an der Serie, ist die Musik. Er ist ja nun mal ein Filmkomponist, der halt viel am Klavier komponiert. Und es gibt ja ein Stück für Estrella, was er hier mehrmals spielt. Das ist so ein wunderschönes Klavierstück. Also da habe ich auf jeden Fall auch einen Softspot für. Und das ist mega, mega geil, macht total Spaß. Also, wir haben jetzt hier als Grundvoraussetzung eine Serie, die irgendwie anscheinend eine übernatürliche Komponente hat. Und es gibt dann einen doppelten Twist in dieser Serie. Der eine ist so ein bisschen personell, der andere storymäßig. Und ich sag mal so, Mo hat vorhin gesagt, wenn man cinephil ist und das ein oder andere gesehen hat und mitdenkt, dann kann man das vorausahnen. Es ist jetzt nicht so, dass einen die komplett umhauen. Bei dem einen habe ich es auch erahnt, und bei dem anderen Twist dachte ich so, ja, doch, das hat gewirkt. Das hat mir Spaß gemacht. Auch was man so sicherlich schon mal gesehen hat. Aber in dieser ganzen Konstellation mit diesen auch sehr langen Folgen, also die gehen überwiegend 120 Minuten, was für eine Serienfolge halt ja im Grunde genommen schon ein normaler Spielfilm ist, wie man ihn halt im Fernsehen schauen kann. Also man muss ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, und vielleicht hätte die Serie insgesamt doch etwas kürzer sein können. Aber mir hat das gefallen tatsächlich in dem Fall, weil ich so in dieser Stadt, in dieser Atmosphäre total versunken bin und mich da einfach hab reinfallen lassen können. Und ich bin halt total überzeugt von dieser Serie. Die hat mir total Spaß gemacht. Und ich kann wirklich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Also ich glaube auch, dass sie euch sehr gut gefallen wird.
Ja, ich bin sowieso hooked. Der Typ, der das geschrieben hat, hat mal einen Film gemacht, der heißt Der unsichtbare Gast. Und das war ein Burner. Die Spanier können das. Weil die auch, und das ist ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, du siehst halt die ganzen Charaktere und da ist keiner von verbraucht. Du kannst keinen zuordnen. Du siehst nicht anhand des Gesichts, das wird der Bösewicht sein und das wird der Gute sein, wie wir es ja bei amerikanischen Produktionen ganz oft haben. Und da habe ich schon Bock drauf, ja. Also das kriegt ja auch durchweg gute Kritiken. Ich werde es glotzen.
Ja, ich habe auch mal geschaut, parallel, während du erzählt hast. Das spricht mich optisch sehr an. Ich bin total begeistert, dass du das geguckt hast. Also 120 Minuten Folgen. Steven, was so schwere Kost, was ist los mit dir? Also außer
ja, das wusste ich vorher nicht. Die erste Folge, die ging noch unter einer Stunde. Deswegen, da musste ich weitermachen. Ah. Ich hatte keine Chance. Nee, also wirklich in dem
die
Fall.
Die trojanische Überlänge quasi.
Genau. In dem Fall ist das, funktioniert es halt trotzdem. Also ich saß nie da und dachte, oh, wann ist denn die Folge zu Ende? Ganz im Gegenteil. Die 120 Minuten vergingen teilweise im Flug. Vor allem, weil die auch ab der Hälfte, finde ich, noch mal deutlich anzieht. Also die ersten Folgen sind tatsächlich so ein bisschen, man muss erstmal so reinkommen. Es ist viel Exposition. Da gibt's ganze Folgen nur für eine Person und dann noch mal für eine andere Person. Und es wird viel etabliert, bevor die eigentliche Story stattfindet. Das kann man vielleicht als so kleinen negativen Punkt mit einbringen. Aber ich bin mir einfach sicher, dass die euch gefallen wird, weil die das einfach clever macht. Und ich saß zum Schluss einfach
Folge
sehr befriedet
voll
da.
Smash-Hits. Also das ist ja der Hammer.
Ja.
Ne?
Also es, vor allem, wenn wir daran denken, was jetzt noch kommt, das ist ja praktisch, also das ist die Kirsche auf der Torte hier praktisch.
Ein weiterer Eintrag in die Jahresbestenliste, würde ich sagen.
Wie du schon gesagt hast, der besten Science-Fiction-Filme des Jahres.
Es muss ja ein Science-Fiction-Film sein, weil hier ist nicht nur, dass es eine weibliche Präsidentin gibt, die ist dann auch noch schwarz und hat dann auch noch militärischen Background und weiß sich dann sogar noch zu erwehren. Kommen ja so viele Sachen zusammen, das kriegen die Faschisten in den USA ja nie wieder hin. Die haben jetzt sowieso nur noch 10 gute Jahre und dann sind die weg vom Fenster, alle Mann. Dann ist das wahrscheinlich das neue Territorium von Nordkorea. Wir haben G20 geguckt. Ein Smash-Hit, den ihr bei Prime Video findet. Und das macht es euch schön leicht, diesen Film zu gucken. Lasst euch nicht abschrecken von der 5,1 auf IMDb. Das ist gelogen. Das hier ist deutlich besser als eine 5,1.
Sandro kriegt gerade Kopfschmerzen, er weiß gar nicht, wo er hier ansetzen soll.
Ja, das kann man richtig sehen. Sandro nennt sich so, der Film war so scheiße, das ist eine Nahtoderfahrung gewesen.
Also ich erzähle jetzt erstmal, was in dem Film gut war. Ja? Ich habe auch gerade, ich bin so ausgelaugt, ich wollte eigentlich so eine Rantzone machen, aber der Film ist so scheiße und ist so faul in allem, was er da tut. Da bin ich jetzt auch zu faul für den Jingle.
Verstehe
also
ich
das,
gar nicht.
Nee, also das Gute an dem Film ist, und das meine ich jetzt tatsächlich sogar ernst, was unter der Oberfläche an progressiven Themen darin zu finden ist, ne? Weil die nehmen ja den G20-Gipfel gefangen und wollen dann erstmal über Deepfakes und durch künstliche Intelligenz sozusagen wirtschaftliche Probleme innerhalb dieser, ne, erstmal in den Nationen selbst erzeugen und auf dem afrikanischen Kontinent und so weiter. Was dann, also das ist erstmal von der Grundidee her, sage ich erstmal, irgendwie zeitgemäß und irgendwie auch unverbraucht. Das fand ich irgendwie ganz cool. Nur bis dahin. So. Und ansonsten, ja, Anthony Starr weiß, in welchem Film der hier gerade mitspielt. Und das war's. Der Film ist. Also wir haben gerade über schlechtes CGI in Havoc gesprochen. Ne? Also das ist, Havoc ist Dune gegen diesen Film. Jeder Kameraschwenk über dieses G20-Ding, dass ich mir sage, das ist eine rendernde PS2 Zwischensequenz. Sag mal, wollt ihr mich komplett verschaukeln? Und wir müssen ja auch mal diesen Film, es ist ja okay, wenn ein Actionfilm blöd ist. Und da geht es auch nicht darum, dass Viola Davis ein 2,50 Meter Hühn mit der 250 Kilo wiegt, einfach irgendwie in die Eier tritt in der Küche und dann ist der tot. Es geht mir darum überhaupt gar nicht. Aber die Action ist wirklich mal, Leute, so scheiße inszeniert. Es ist unecht, es hat keinen Punch, es tut nichts weh. Die Kills sind nicht gut. Das ist ein Film, den kannst du einem Sechsjährigen zeigen und er sagt schon, was ist denn das für ein blöder Schrott? Und wirklich, der Film ist wirklich von vorne bis hinten ein Second-Screen-Erlebnis, was ich auch absolut genutzt habe. Ich habe noch nie so viele E-Mails beantwortet wie während G20. Und Viola Davis, dachte ich, kann gar nicht schlecht schauspielern. Oh doch, Leute. Und irgendwie wollte sie diesen Film auch machen. Vielleicht Hey, wären schwarzen Frauen nicht viel so eine Action-Hauptrollen gegeben, mag sein, und dann nimmst du den, diesen, greifst du dir diesen letzten Strohhalm, wird auch ein bisschen Geld gegeben haben. Aber, boah, Leute, wenn ich an diesen Kampf am Ende bei dem Hubschrauber denke, mir wird immer noch echt schlecht. Das ist so schlecht. Und dann hast du diese Görm noch, die plötzlich alle hacken können. Und der Mann, der Schauspieler ihres Ehemanns, der sieht die ganze Zeit aus, als ist er kurz vorm Loslachen, weil er so eine Scheiße dort spielen muss. Also, wenn ihr mal sehen wollt, wie Terroristen Kinder jagen und Kevin allein zu Hause mäßig sich von denen veralbern lassen, dann guckt euch G20 an. Wenn ihr einen Politthriller erwartet, der irgendwelche wichtigen globalen Themen und Fragen aufwirft und mit diesem wirklich coolen Element des Deepfakes, der künstlichen Intelligenz, da Nationen gegeneinander auszuspielen, genau etwas tut, dann lasst es bitte bleiben. Ich finde, der Film ist übelster Schund. Und wenn, stellt euch mal vor, dass wir ins Kino gekommen und du hättest dir dafür eine Karte gekauft, Alter.
Ja, das, dafür war es ja nie geplant. Das ist ganz einfach Content. Mann, mehr nicht und mehr, ja. mehr und auch nicht weniger. Und also von der ersten Explosion bis zum letzten Flaggenschwenken gibt es hier nur einen Satz: Amerika ist geil, wir können alles und mehr nicht. Da muss man, ich glaube, dein Mindset war nicht richtig.
Ja, aber man muss für das Mindset schon wirklich, also wirklich das komplette Gehirn abgeben. Also nicht nur ein Teil, so wie bei anderen Filmen, sondern dann auch wirklich sagen, okay, ich gucke mir jetzt hier einen dummen Film an und ich versuche dabei noch Spaß zu haben, aber dafür nimmt er sich halt auch viel zu ernst. Also bei dieser Szene, wo zum ersten Mal der südkoreanische Prime Minister oder was da diesen Text vorlesen soll und innerhalb einer Millisekunde erkennt, dass das irgendein spezieller Text ist, womit die einzelnen Silben aufgenommen werden, dachte ich schon so, ja, ey, du bist ein geiler Motherfucker. Und dann habe ich mir halt auch überlegt, das sind irgendwie 5 Sätze oder so. Also hast du in 5 Sätzen wirklich alle erdenklichen Klänge drin über Nationen und Sprachen und Artikulationen hinweg? Ich glaube nicht. Also das ist irgendwie auch schon etwas sehr merkwürdig gewesen, weil man will ja irgendwie schon eine Art realistisches Szenario aufmachen und dann ist man da irgendwie zu faul, den Text vielleicht noch ein paar Sätze länger zu machen. Wird ja auch ein paar Mal komplett genannt. Also da dachte ich so, ja, okay, vielleicht habe ich da dann, wie gesagt, mein Gehirn zu wenig abgegeben und habe es zu sehr durchdacht. Aber an der Stelle dachte ich so, ey, was für ein Schwachsinn. Naja, Viola Davis, ja, also es ist halt auch eine wirklich undankbare Rolle. Irgendwie versucht sie schon, was draus zu machen, aber sie schafft es halt nicht. Und es ist halt einfach albern. Also irgendwie eine knapp 60-jährige Frau, die nicht mehr im fittesten Zustand ist, ein kaputtes Knie hat und dann irgendwie den 2,50 Meter Mann da durch einen Eiertritt killt, das war dann irgendwie auch für mich, wo ich so sagte, ja, irgendwie kann ich damit, das funktioniert nicht, also da gibt's einfach zu viele Sachen, wo ich sage, selbst Anthony Starr, ja, irgendwie okay, aber nee, hat für mich im Großen und Ganzen einfach komplett nicht funktioniert, ich hatte auch nicht sonderlich viel Spaß und war dann auch froh, als er vorbei war. Ich hatte ein bisschen mehr Spaß als Sandro, glaube ich. Ein bisschen mehr schon. Ein bisschen mehr.
Ja, ich hatte auf jeden Fall mehr Spaß als ihr beide, weil ich fand den hier besser als Havoc. Weil ich bei dem hier genau wusste, was der sein will. Das hier ist ein ganz billiger und schlechter Abklatsch von dem, was wir an Stirb langsam geliebt haben. Also ein Raum wird übernommen von Bösewichten, die alle so dumm sind, dass du dir die ganze Zeit wirklich nur mit dem Kopf schütteln kannst. Anthony Starr. Also den kannst du nicht loben, der Schauspieler hier ja gar nicht. Also wenn das Schauspieler ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist ein absoluter B-Movie, das wollte der sein. Und bei Havoc, da war dann mein Mindset nicht richtig, weil ich habe so viel davor gehört, dann der neue von und Abzip und Zap, dass ich gedacht habe, ja gut, das hier ist so, ja, wir haben ihn geguckt.
Ey, und
wir haben
die ganze Zeit da 4 Leute haben das Drehbuch zu G20. Ich habe mir hier gerade die Produktions.
Ja, ja,
weißt du, Leute, du musst haben das geschrieben. Was haben die denn geraucht?
Du musst dir das so vorstellen. Die 4 haben sich getroffen. Und vielleicht kennt. Pass auf, du kennst das bestimmt. Wenn du dir am Sonntag mal Pfannkuchen machst, ja, dann machst du deinen Teig fertig, dann gibst du dir Mühe. Und dann, wenn du da jetzt noch Freunde dabei hast, dann gucken alle dazu, macht er erst das Mehl, macht er erst die Eier, lässt er die Eier weg, weil er vegan ist, nimmt er die Milch oder sowas. Und dann brauchst du einen Pfannkuchen, den du zum Testen, ob die Pfanne heiß genug ist. Und der wird immer nichts. Das hier ist der erste Pfannkuchen. Das könnte, weißt du, die vier haben sich zusammengetan, die hatten eine gute Zeit. Viola Davis in so einer Rolle haben wir alle nicht erwartet, das müssen wir sagen. Sie war bei Woman King, hat sie auch schon ordentlich ausgeteilt, aber eben auf einem anderen Niveau. Das hier ist einfach, ich weiß nicht genau, Paula und ich saßen da die ganze Zeit, wir hatten unseren Spaß, weil wir wussten, was es sein wird, weil das Freitagabend Film aus, weil es umsonst war, es war einfach zu kriegen und fertig. Der ist natürlich voll doof, voller Klischees, nichts macht Sinn. Ja, der Mann guckt die ganze Zeit sehr komisch, Anthony Starr guckt komisch, die starken Frauen, die sich zurückziehen und dann irgendwie kämpfen wollen, der eine weinerliche Typ, der mitgeschleppt wird. Also das Ding ist voll mit all diesen ganzen Notionen, die von denen wir jetzt heutzutage so viel kriegen, inklusive Fahnenschwenken links, rechts und Fighting-Scene zwischen... Oder inklusive Mutter- und Tochter-Bonding im Flieger. Du wusstest doch auch von Sekunde 1 an, dass die Tochter noch eine Rolle spielen wird, weil die so super clever ist und das alles hackt und zipp und zapp. Und wenn du kannst dich bei so dem Film, kannst du dich nicht ernsthaft darüber aufregen, dass das nicht realistisch ist oder nicht dies oder nicht das? Das ist
nee, aber so eine Filme hat früher schon, mal Michael Bay gemacht. Und dann waren die
gut. Der hat, glaube ich, auch produziert, oder nicht?
Weiß ich nicht. Aber weißt du, was ich meine? Wenn du schon Trash machst, Edeltrash, dann mach The Rock oder dann mach dann halt, weißt du, dann macht dann die Filme hatten früher auch mal einfach ein gewisses Produktionsniveau und der Film ist halt einfach lieblos. Das stört mich.
Ja, aber fand ich gut, habe ich anders empfunden. Also das ist natürlich nicht perfekt, das sieht auch nicht geil aus, aber das hat auch nicht so viel Negativität jetzt verdient, weil der Film halt, kommen wir mal, um unseren Freund Berg hier zum Abschluss nochmal reinzubringen, der weiß, was er will, der weiß, was er sein will vor allem. Das hier ist ein Bergstar-Frühstücks-Movie ohne Geknutsche und fertig.
Aber also man muss noch mal ein Wort zu der allerletzten Szene des Films verlieren, weil da kam mir dann wirklich mein Essen noch mal ganz kurz hoch. Irgendwie dann Woman of the Year, Saved World, Hunger und so. Und dachte ich so, Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? Also das war fast schon wieder so geil, dass es den Film schon wieder fast gerettet hätte, weil das war so over the top, hanebüchender Schwachsinn, ja, dass ich wieder dachte, ihr seid ja geile Typen, ey.
Vor allem ist euch aufgefallen, ich spoilere jetzt einfach, ist mir scheißegal, wenn ihr das guckt, dann ist es selber schön. Anthony Starrs Tod hat man ja nicht gezeigt. Ne? Man hat nur schemenhaft gesehen, wie er runterfällt. Ich sag's dir, der kommt als Cyborg wieder. Und dann bin ich drin.
Das wird bestimmt einen zweiten Teil geben. Also,
aber man muss auch wirklich sagen, du hast schon recht, Mo. Das Thumbnail des Posters sagt eigentlich alles. Es ist nicht so, dass der sich versucht, niveauvoll zu verkaufen.
Nein.
Ja, da gebe ich dir schon recht.
Also und deswegen kann ja auch im ganzen Film keiner so schlau sein wie sie, weil wir etablieren sie als die Überperson. Ne? Sie hat diesen militärischen Hintergrund, sie hat es trotz schlechter Chancen und der Kampagne geschafft, Präsidentin zu werden. Sie will richtig was ärgern. Sie hat gleich Generve mit den Plagen. Oh, hätte sie das gewusst, dann wären sie nicht ins Weiße Haus eingezogen und so. Der Mann ist eine absolute Wurst. Der ist so dumm, der guckt selbst von der Glastür durchs Schlüsselloch. Aber das ist egal, weil der soll ja auch nichts anderes machen. Und dafür hat es funktioniert. Ich hatte meinen Spaß. Jetzt auch. Wenn wir darüber reden, denke ich mir, du,
ich gucke den gleich nochmal an, wenn du weitermachst.
Ja, siehst du.
Naja, haben wir doch ein schönes Finale gehabt. Ist doch toll.
Ja. Ich muss noch ein paar Filme gucken heute Abend. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich versuche mal Paula zu überreden, Sinners zu gucken. Vielleicht klappt das. Ansonsten muss es halt irgendwas anderes sein.
Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Mal gucken, was bei uns ansteht. Wir sind ja jetzt wieder frei für neue Möglichkeiten, nachdem wir mit Tremor durch sind. Da habe ich ja gestern extra noch zu Ende geguckt für heute und mal schauen. Vielleicht, also ganz vielleicht machen wir heute auch mal, weiß nicht, so bis 9.10 Uhr oder 9.15 Uhr, denn ich habe ja morgen wie ihr auch frei und den Tag darauf auch. Also ich habe jetzt ein langes Wochenende, da freue ich mich schon drauf.
Oh, ah, tatsächlich. Ich fahre morgen zu 21 Pilots, habe ich noch nie live gesehen. Sehr gespannt.
Also ganz kurz, gläserner Podcast, wir nehmen am Mittwoch auf. Morgen, der Tag, von dem wir alle reden, ist der 1. Mai. Weil wenn ihr das hört, dann war das alles schon. Und ihr seid schon am letzten Tag des schönen langen Wochenendes. Und dann war der Sandro schon bei 21 Pilots. Vielleicht sind es jetzt 22 Pilots. Ihr werdet es erfahren.
Ja, und bis dahin bleiben wir natürlich nach wie vor spoilerfrei. Und in dem Sinne, tschüss, ciao und goodbye.
Was war denn das?
Was war das? Du hast jetzt war ein bisschen zwei Drittel des Satzes übernommen und wir sind zu dritt.
Wieso? Wir sind doch sonst zu viert.
Du bist so ein Hans, ey.
Ja, also eigentlich hat er recht, ja.
Aber, also, okay. Spoiler.
Drei. Hä? Wirklich, 500 Folgen und wir kriegen das nicht geschissen. Das sollte uns auch mal ein Zeichen sein.
Dass wir aufhören sollen.
Tschüssi.
Tschüss.